Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Moin zusammen.
Moin.
Thema heute ist Hut.
Ja, wir sind ja schon relativ alt.
Oh ja.
Fühlen uns aber immer noch jung. Also ich zumindest fühle mich.
Dich.
Ich meine, ich bin in einem Alter, wo ich absolut jeden Tag mit Hut rausgehen könnte. Ja, ich glaube, das wäre in Ordnung.
Ich nicht, weil ich mit Hut immer scheiße aus.
Du wärst erst recht jemand, der jeden Tag mit Anzug und Krawatte zur Arbeit gehen könnte. Also deine normale Arbeit, nicht das, was du jetzt zur Freizeit machst am Sonntag. Aber irgendwie mache ich es nicht. Dabei hätte ich, also ich glaube, erstens würde es natürlich besser aussehen auf so einer Glatze als immer nur eine Wollmütze, oder? Und zweitens gibt's echt schöne Hüte. Und da unser Thema heute Hut ist, hättest du nicht auch Lust auf einen Hut?
Nee.
Warum nicht?
Weil ich mag weder das Gefühl, was auf dem Kopf zu haben. Also ich setze eine Mütze auf in Fällen von minus 20 Grad und ja. Wetter von vorn. Mhm.
Das wird ja nicht mehr passieren zu unseren Lebzeiten hier.
Ja, also nicht in diesen Breiten, genau. Mhm. Aber ansonsten finde ich das Gefühl nicht schön. Ich mag auch irgendwie so, also was ich trage, ist halt ein Fahrradhelm. So. Das mache ich, wenn ich Fahrrad fahre, aber nur.
Ne? Und eine Frisur, die manchmal so eine Betonfrisur ist, dass es auch ist wie ein Helm.
Also nicht, na, das ist schon länger vorbei mit der Betonfrisur. Also nicht, dass Sie sich falsch vorstellen, liebe Hörer und Hörer, ich trage zu Hause nicht den Fahrradhelm, sondern nur, wenn ich Fahrrad fahre.
Genau. Nicht, dass Sie sich falsch vorstellen, sagen Sie immer Ihren echten Namen.
Genau. Ich mag das nicht, das Gefühl, was auf dem Kopf zu haben. Ich finde es weder irgendwie wohlig noch nett. Ich finde es eher kratzig und bäh. Und deswegen, und Hüte, mir stehen Hüte auch nicht. Ich sehe richtig dumm aus, wenn ich einen Hut aufhabe.
Meinst du,
also schon beim Käppi fängt es an.
Meinst du, es liegt an den Hüten?
Nee, das ist die Fresse.
Ja, okay. Aber dann, ich meine, dann kannst du ja eigentlich was noch rausreißen. Also was wäre denn so, wenn du dich jetzt...
Du meinst eine Maske jetzt?
Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen so, sagen wir mal, zwischen so einem Panama aus Stroh oder einem, sagen wir mal, so einem Stetson, so ein ganz hoher, vielleicht also Cowboy-Hut mit vielleicht noch mit Cowboy-Stiefeln. Also da sehe ich dich eigentlich gerade so ein bisschen.
Ja, das macht mir
oder,
Angst.
Oder so ein Fedora, was wäre so deins?
Also wenn, dann ziehst du durch Zylinder, Chapeau, Klack. Weißt du, so richtig so ein Klapphut, wo man auch ein bisschen Alarm mitmachen
kann.
Geil.
Ne?
So,
das ist
geil. Und dann aber zu Jeans.
Ach, ich dachte zu einem Cut mit so einer Stresemann-Hose. Das fände ich auch ganz gut. Bist du schon halber Außenminister, glaube ich, wenn du das trägst.
Hm. Also halber Außenminister aus den 30er Jahren, oder?
Hatten die kommt
in den 30er
wieder.
Jahren überhaupt Minister für Außen oder nur für Krieg?
Das kommt auch drauf an, welche 30er Jahre du meinst.
Okay, also du willst Hut.
Ich fände Hut gut. Na, ich werde es nicht tun, weil wie gesagt, ich...
Warum eigentlich nicht?
Ja, weil in meinem
weil
Herzen...
Du denkst, du bist ein Berufsjugendlicher?
Genau, in meinem Herzen bin ich immer Teenager. Wahrscheinlich werde ich noch irgendwie verwirrt aus dem Altenheim ausbrechen und versuchen mir irgendwie...
Eine süße Tüte am Kiosk zu kaufen.
Oder ein Muscle-Shirt zu besorgen. Ich habe keine Ahnung. Aber aber ansonsten Hut gut.
Viel Spaß mit diesen Bildern in Ihren Köpfen. Was wir zum Thema Hut wirklich vorhaben, erfahren Sie gleich.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Hut.
Also, Damen mit Hexenhut und Hexenbesen haben bei mir eigentlich, würde ich sagen, einen Platz im Herzen. Spätestens seit Harry Potter, aber auch die kleine Hexe hat mir als Kind immer gut gefallen und so. Aber eigentlich ist Hexenhut und überhaupt das ganze Bild dieser Hexen frauenfeindlich. Warum, wo das Ganze herkommt, das wollen wir in dieser Sendung besprechen.
Von Hut bis Schimmelpilz. Pilze prägen unsere Welt mehr, als wir uns das vorstellen oder im Alltag so mitbekommen. Immerhin gibt es mehr Pilze als andere Pflanzen. Was wir über sie wissen, das wollen wir heute mal herausfinden.
Ja, und dass wir Menschen das Hütchenspiel beherrschen oder meinen es zu beherrschen, das haben viele von uns, die ab und zu mal über den Kudamm flanieren zum Beispiel, schon leidvoll erfahren müssen. Wie es kommt, dass aber Raben das Hütchenspiel auch können und ob die dabei auch betrügen, das wollen wir wissen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Hütchenspiel... Sie und kennen das selbst. Der Kuchen schmeckt exzellent.
Hört man.
Also Sie kennen das. 3 Hütchen oder was auch immer für kleine Gefäße. Und dann ist unter dem einen eine Kugel und dann werden die Hände ganz schnell bewegt. Und dann muss man raten, unter welchem die Kugel ist. Und wenn man das auf der Straße macht, dann ist das Hütchen meistens entfernt worden. Oder wenn man zufälligerweise an jemanden gerät, der das nicht entfernt und man tippt auf das richtige Hütchen, dann stehen da 1 oder 2 Kumpels mit Messern, sodass man dann das Geld, was man eingesetzt hat, trotzdem verliert. Aber bei den Raben ist das ganz anders. Da werden die Spiele nicht gezinkt, glauben wir jedenfalls. Da wird das Hütchenspiel genutzt, nicht um Leute abzuzocken, sondern um die Intelligenz zu testen. Und über das Hütchenspiel mit Raben wollen wir sprechen mit Professor Dr. Simone Pieker von der Universität Osnabrück. Schönen guten Morgen.
Hallo Frau Pieker.
Guten Morgen.
Frau Pieker, beim Hütchenspiel, das wir jetzt von uns Menschen kennen, da geht es ja meist nicht so richtig mit rechten Dingen zu. Das hat Daniel ja gerade schon mal erzählt. Im Zweifelsfall steht jemand dahinter und sagt, na, Sie wollen uns doch nicht die Chance nehmen, unser Geld zurückzugewinnen. Beim Spielen mit Tieren, da hält man sich aber durchaus an die Regeln, oder?
Auf jeden Fall, weil wir wollen eigentlich herauskriegen, ob die Tiere verstehen, wenn ein Objekt zum Beispiel verschwindet oder eben gedreht wird. Das heißt, bei diesem Hütchenspiel untersuchen wir diese räumlichen kognitiven Fähigkeiten.
Okay, und ist das schon ein Zeichen von Intelligenz, dass man merkt, wenn etwas verschwindet?
Ja, das ist ein Zeichen von Intelligenz. Man kennt das bei Kindern. Wenn man so ein Kleinkind auf dem Schoß
hat. Ja, wo ist die Hand?
Genau.
Da ist die Hand.
Das fummelt immer an der Brille rum. Und wenn man einfach die Brille verschwinden lässt, dann hört das Verhalten auch auf. Und erst ab einem bestimmten Alter verstehen Kinder, dass bestimmte Gegenstände verschwinden können.
Okay, das heißt, die Raben werden unfairerweise dann mit Kindern in einem bestimmten Alter verglichen. Dabei haben die Raben doch so viel kleinere Gehirne. Aber jetzt, mit welchen Tieren macht man diese Tests noch, wenn man nicht gerade Raben vor sich hat?
Also genau, dieser Test, den wir gemacht haben, der ist eigentlich entwickelt worden. Das ist die Primaten-Kognitionsbatterie gewesen. Und in diesem Test wurden Orang-Utans und Schimpansen getestet. Und unfairerweise, das muss man auch sagen, es wurden jetzt nicht nur Individuen getestet, die Kleinkindalter haben, sondern eben auch erwachsene Menschenaffen. Und die wurden dann mit Kleinkindern verglichen.
Ist ja nicht so richtig nett. Ich glaube, den Test hat früher im Kindergarten in Spandau haben wir den Test, glaube ich, auch gemacht. Nee, Spaß beiseite. Wer ist denn jetzt schlauer? Also die Menschenaffen oder die Raben?
Ja, das Spannende ist eben, Sie haben das eben schon angesprochen, die Raben, die haben schon wirklich kleinere Gehirne als Menschenaffen und auch als Menschen. Aber was man mittlerweile herausgefunden hat, ist, dass die auf einem bestimmten Level schon vergleichbar sind. Auf jeden Fall mit der Intelligenz, aber auch eben, was diese kleinen Gehirne betrifft. Weil mittlerweile vergleicht man nicht mehr nur Gehirngrößen, sondern die Anzahl der Neuronenzellen im Gehirn und auch die Verknüpfung im Gehirn. Aha. Und da sind also diese Rabenvögel schon relativ vergleichbar so mit Menschenaffen. Und bei diesen Tests kommt eben raus, dass die gerade bei diesen mit den Hütchen spielen und mit anderen auch sozialen, kognitiven Fähigkeiten durchaus genauso gut abschneiden wie die Menschenaffen.
Frau Pieker, ich will Ihnen und Ihrer Zunft nicht zu nahe treten, aber jeder, der sich ein bisschen mit Mikroelektronik und Computern auskennt, der weiß, dass es also bei so Chips nicht darum geht, wie groß der Chip ist, sondern am Ende, wie viel da drin steckt in so einem Chip. Dass also jetzt erst kürzlich darüber nachgedacht wird, nicht mehr nur nach, ich sag mal, Gewicht und Größe des Gehirns zu gehen, das wundert mich so ein bisschen. War nicht von vornherein die Option da zu sagen, naja, es hat auch noch mit mehr zu tun?
Ja, das ist schon eine ganz lange Tradition und die hat eben angefangen, als wir noch nicht über was so viel von Mikrochips wussten.
Noch nicht more than Moore.
Genau, dann hat man immer so gedacht, ach ja, der Mensch, der hat halt dieses relativ große Gehirn, deswegen ist er so schlau, aber dann weiß man ja, es gibt andere Tiere, die haben wesentlich größere Gehirne wie Elefanten oder Wale. Das heißt, das konnte auch nicht stimmen und es war immer so in die Richtung, wie können wir denn das hinkriegen, diese Kalkulation, dass doch am Ende der Mensch da ganz oben ist, ne, so damals der Gedanke noch Krone der Schöpfung, der zum Glück jetzt auch abgehakt wurde und irgendwann ging es dann dahin, es kann nicht sein, dass wir wegen Raben wirklich Rabenvögel haben, die sind so schlau in vielen Bereichen, haben aber sehr kleine Gehirne, das heißt irgendwas anderes muss da noch eine Rolle spielen.
Würden Sie die steile These wagen, dass wenn Raben ein Gehirn von der Größe der Menschen hätten, dass sie dann deutlich intelligenter wären als wir?
Das wäre eine Hoffnung. Das wäre eine Hoffnung, dass die Dinge anders machen würden, ja.
Und vielleicht wäre es andersrum auch spannend, wenn wir so kleine Hirne wie Raben hätten. Dann könnten wir gut Hütchen spielen, gut leckere Sachen aus dem Müll raussuchen, aber würden uns nicht gegenseitig umbringen.
Also was ich interessant finde ist, da sind die Raben im Vergleich so schlau und haben auch diese tollen Verschaltungen im Gehirn. Und trotzdem müssen die Menschen mit ihnen Hütchenspiel spielen. Kein einziger Rabe stellt die Hütchen auf. Über die Intelligenz von Raben und das Hütchenspiel sprachen wir mit Professor Dr. Simone Pieker von der Universität Osnabrück. Ihr Gehirn hat klar mehr Verschaltung als unsere. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Frau Pieker. Ja.
Tschüss. Danke Ihnen. Schönen Sonntag. Tschüss.
Aber weißt du, warum keine Rabe aufbaut? Hm? Daumen. Die haben keine Daumen.
Naja, selber schuld. Unser Thema heute, Hut.
Ja, und irgendwie ist es auch ein bisschen fies, wenn wir so durch die Natur wandern, dann haben wir in der Regel nur Augen für die Tier- und Pflanzenwelt. Die Pilze sind uns ziemlich egal, es sei denn, es ist gerade Esspilzsaison und wir suchen vielleicht nach den 2, 3 Bekannten, die wir noch kennen, also so Maronen und Steinpilze oder so. Oder nach dem ein oder anderen essbaren Hutpilz. ob das jetzt, nee, also, und das eigentlich, obwohl die Pilze einen Großteil unserer Natur und unserer Welt ausmachen, wenn wir mal ehrlich sind. Es gibt ja mittlerweile Projekte, da wird dran geforscht, dass wir bald in Häusern aus Pilzen leben können. Über die Artenvielfalt.
So, wie die Schlümpfe.
Ja, genau, habe ich auch gesagt. Über die Artenvielfalt in der Pilzwelt sprechen wir jetzt mit dem Biologen und Pilzexperten Dr. Lothar Kriegelsteiner. Der ist jetzt am Telefon. Hallo, Herr Kriegelsteiner.
Guten Tag.
Guten Tag, Herr Kriegelsteiner. Weiß man, wie viele Pilzarten es überhaupt gibt auf der Welt?
Nee, weiß man eigentlich gar nicht. Also man schätzt so ungefähr derzeit, so ganz grobe Schätzungen gehen so Richtung 5 Millionen. So in etwa so zwischen 1,5 und 15 Millionen schwenkt es so hin und her. Bekannte beschrieben sind aber eigentlich nur erst so knapp 120.000.
Wow.
Das ist eigentlich noch sehr, sehr wenig. Und die Schätzungen, naja, die kommen halt dann zustande, indem man zum Beispiel molekulare Untersuchungen vom Boden macht und dann hochrechnet. Aber im Prinzip ist das meiste noch unbeschrieben, vermutet man jedenfalls.
Und jetzt kennen wir ja alle den klassischen Pilz mit Hut. Aber es gibt noch viele andere Formen, in denen Pilze auftreten. Erzählen Sie uns mal davon.
Naja, der Pilz, der Fruchtkörper, der mit dem Hut, das ist ja mehr oder weniger das Organ des Pilzes zur sexuellen Vermehrung, ne? Also da geht's da mehr oder weniger darum, sich eben fortzupflanzen. Und der hat sehr, sehr unterschiedliche Formen. Der Hutpilz, klar, den kennen alle mit dem Hut und auf der Unterseite mit der Fruchtschicht, die Röhren, die Lamellen oder die Stacheln. Aber es gibt eben auch ganz andere Verbreitungsstrategien. Und dann kommen eben auch ganz andere Fruchtkörper raus, wie zum Beispiel der Erdstern, die Korallen, die sehr bizarr sind, der Stachelbart, Stinkmorcheln oder auch unterirdische Fruchtkörper, Trüffeln kennen Sie vielleicht, Becherlinge. Also die Vielfalt ist sehr, sehr groß und lässt sich eigentlich gar nicht in ein, zwei Sätze packen.
Jetzt hat der Pilz ja nicht unbedingt das beste Image bei uns Menschen, weil so eine Sachen wie Schimmelpilz irgendwie machen ja auch gerne mal Angst und dann hört man immer wieder von Pilzvergiftung. Woran liegt das? Weil eigentlich sind Pilze doch höchst faszinierend.
Naja, ich denke mal, wie alle anderen Organismengruppen bei den Tieren gibt es ja auch, ich sag mal, das Krokodil, das uns frisst und auf der anderen Seite das Huhn, das uns die Eier legt. Also ähnlich ist es bei den Pilzen halt auch. Es gibt das für uns Positive und es gibt auch das bei uns Negative. Und ja, der Mensch neigt ja ein bisschen dazu, das Negative eher höher zu bewerten.
Ja, dann lassen Sie uns mal über das Negative sprechen und zwar über das Negative möglicherweise für die Pilze. Also wir reden ja immer wieder über bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Sind Pilze auch bedroht?
Ja, selbstverständlich. Pilze sind auch bedroht. Mehr oder weniger ist die ganze Artenvielfalt bedroht. Weltweit, aber nicht nur im Regenwald, sondern auch bei uns. Bei uns ist, ich sag mal, der Hauptfaktor für den Rückgang von Pflanzen, Pilzen und davon abhängig dann eben auch von den Insekten, ist unsere Form, wie wir die Landwirtschaft betreiben. Die Überdüngung, die spielt eine sehr, sehr große Rolle beim Rückgang von Pflanzen und auch bei Pilzen.
Jetzt sind Sie ja Pilzexperte. Weiß man als Pilzexperte auch ganz genau, welche Pilze man jetzt draußen im Wald sammeln, essen und verzehren kann?
Das sollte ein Pilzexperte wissen, speziell ein Pilzsachverständiger, der dann eben auch Kontrollen durchführt, Leute berät. Das sollte er in der Tat wissen und da gibt es auch eine ganze Menge Leute, die da genügend sich auskennen, um das zu leisten.
Und wie ist es mit Ihnen? Sind Sie selber oft in den Pilzen oder sitzen Sie eher hinter dem Mikroskop oder vor der großen Tafel, wo Sie irgendwelche Schaubilder aufzeichnen, wie sich das im Ökosystem Pilz verhält?
Naja, sagen wir mal so, bei mir ist alles mehr oder weniger dabei. Ich bin sehr, sehr viel draußen. Ich gebe auch Pilzkurse. Ich mache auch wissenschaftliche, ich sag mal, Einsätze zur Biodiversitätsforschung, schwieriges Wort. Aber natürlich sitze ich dann eben auch gerade diesbezüglich auch viel am Mikroskop und ich sitze auch viel am Computer, weil auch Vorträge halte ich und die müssen auch erst einmal immer zusammengesetzt werden.
Also eine Lanze für die Pilze brechen. Herr Kriegelsteiner, vielleicht noch mal eine für den Einsatz von Pilzen in der Zukunft. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, es gibt Forschung, auch hier in Berlin wird daran geforscht, dass Pilze zukünftig als Baumaterial eingesetzt werden, gerade in Zeiten, wo Beton nicht nur energetisch ungünstig herzustellen ist, sondern eben auch knapp wird. Wie weit sind wir da?
Oh, also da kann ich Ihnen leider jetzt nichts allzu Konkretes sagen, weil in dieser Forschung stecke ich nicht so drin. Da weiß ich im Prinzip auch nicht so viel mehr als andere, aber ich denke, das geht weiter und da ist noch einiges zu erwarten.
Wir freuen uns auf das Leben im Pilz und mit Pilzen. Einer, der uns ein bisschen helfen kann dabei, die richtigen Dinge zu tun und die richtigen Pilze zu finden, ist Biologe und Pilzexperte Dr. Lothar Kriegelsteiner. Wir sagen ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Bitteschön, gerne.
Wir haben Studiobesuch und wir unterhalten uns gerade hier über Otto Waalkes. Ja, den großen Otto Waalkes. Und ich muss sagen, eines meiner Highlights dieser Sendung, dass wir ja auch mal Otto Waalkes interviewt haben, damals zum Thema Zwerge. Da haben wir mit ihm darüber gesprochen, wie er die 7 Zwerge geschrieben und produziert hat. Aber unser Thema ist heute Hut. Und ich fand es sehr schön, als vor ein paar Jahren Otto bei einem seiner großen Gigs in Berlin kam er mit so einer Basecap und hatte erstaunlich volles blondes Haar. Genauso wie früher und so. Und dann machte er gleich am Anfang auch den Gag. Viele fragen mich ja, Otto, warum hast du so schöne Haare? Und er sagt, ja, ich schlaf ja nicht drauf. Und dann nahm er halt diese Cap ab und da waren die ganzen blonde Haare drauf. Und da hinten waren eben diese drei blond-grauen Fussel, die er heute auf dem Kopf hat. So eine Frisur kann ich mir eigentlich auch machen. Ich müsste mir nur so ein bisschen was von einem alten Flocati ankleben.
Ne? Naja, es gibt ja auch diese Mützen, also so Wollmützen, wie du sie trägst, nur mit Haarkranz dran.
Ja,
also
danke, dass du auch gehustet hast. Ja, habe ich dich angehustet? Achso, ich dachte, ich habe dich infiziert.
Ja, Leute. Nee, also das, ich glaube, das fände ich lustig.
Ja?
Ja. Weil gut. Du sagst, du trägst ja gerne Mütze. Ne?
So. Ich werde mal meine Styleberater, also Familie, fragen. Und dann, wenn die das auch super fänden, dann kriege ich bestimmt sowas demnächst hier. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, die Chancen stehen eher gering, aber man weiß es ja nicht.
Man muss jetzt auch husten, wenn du hustest.
Das verstehe ich ja. Ich musste doch jetzt gar nicht husten. Guck mal, du musst nicht alles nachmachen. Ich muss jetzt nicht husten zum Beispiel, obwohl du hust. Husten, we have a problem.
Ja, oder Problem, we have a husten.
Ja, vielleicht auch das.
Wir haben ja vorhin schon kurz drüber parliert, wie es so neudeutsch heißt. Du findest Hüte gut, ich finde Hüte blöd, weil ich mit Hüten auch immer stulle aussehe. Und es gibt wirklich nur wenige Momente, wo ich eine Kopfbedeckung trage.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht.
Ja, oh.
Also so am See stehend in Schweden mit einem Anglerhut wäre für mich okay. Aber dann hätte ich gerne auch 2-3 Haken, die ein oder anderen Spinner irgendwie am Hut stecken.
Ja.
Ja. Einfach damit es noch ein bisschen professioneller aussieht. Und darauf würde ich mich einlassen.
Du, und das wird ja auch bald soweit sein. Ich erinnere mich, dass du gestern eine Nachricht bekommen hast von einem sehr günstig zu habenden schönen Haus in Schweden und du dann sofort gesagt hast, ja, du würdest das jetzt dann auch kaufen und renovieren, damit wir dich da besuchen können.
Das Problem ist nur, dass ich weiß nicht, ob Sie das kennen, liebe Hörer und so, es gibt ja hier so Cheap Old Houses auf Instagram, da gibt es dann Häuser überall auf der Welt, ist auch immer mal wieder eins in Schweden dabei, aber weil es ein cheapes, oldes Haus ist, ist es halt auch sowas von weit weg von dem nächsten See, dass es nicht mehr geil ist. Also ich will dann schon auch vom Balkon aus angeln können.
Ach, du willst expensive old house. Jetzt habe ich natürlich verstanden.
Ich will close to the water old house and as cheap as possible.
Yes, but this is not very possible.
Ja, das ist doch blöd.
Ja, aber vielleicht wäre es, ich meine, für das Geld, was du sparst, wenn du so ein cheap old house kaufst, ne, da kannst du ja doch einen kleinen See anlegen lassen, ich bitte dich. Und dann ist der auch genau so, wie du möchtest. Mhm. Darüber kannst du auch die Fische reintun, die du raus angeln
willst. Im Zweifelsfall kann man ja störende Nachbarn gleich mit wegbaggern.
Das nennt man dann Störe.
Ja,
genau. Die kannst du einfach mit wegbaggern.
Finde ich gut.
Ja.
Also sind da eine große Sache auf der Spur. Wenn ich das durchziehe, kriege ich aber den Anglerhut von dir, ne?
Easy. Wir haben zu Lebzeiten oft über Queen Elizabeth II. Gesprochen und natürlich nach ihrem Tod auch schon ein paar Mal. Aber meistens so Sachen, die schon interessant sind, aber vielleicht nicht weltbewegend. Also die Thronfolge zum Beispiel, die Juwelen, die mehr oder weniger wohlgeratenen oder missgeratenen Verwandten von Queen Elizabeth II. Aber jetzt wollen wir über das sprechen, was wirklich wichtig ist. Über Hüte natürlich. Sie war die bekannteste, wahrscheinlich würdigste Hutträgerin des Planeten. Und wenn man einfach mal Queen Elizabeth II und Hat eingibt im Internet, dann kann man sich tagelang verlieren in die Kollektion, die einem da geboten wird. Wir wollen fragen, warum war der Hut eigentlich so wichtig für Lizzie? Und was passiert mit den ganzen Hüten? Weil Charles wird sie bestimmt nicht auftragen. Am Telefon ist unser Adelsexperte Jürgen Wollitz. Schönen guten Morgen.
Hallo Wollitz. Ja, schönen guten Morgen. Ja, soll ich gleich loslegen?
Nee, wir wollen gerne erstmal wissen, wie viele Hüte die Queen denn ungefähr besaß, Herr Wollitz. Haben Sie mal im Kopf durchgezählt?
Da sind die Zahlen, gehen da so ein bisschen durcheinander. Man spricht einerseits mal von 5.000 und sagt man wieder zwischen 400 und 500 pro Regierungsjahr. Wenn man das dann mal sieht, ich bin ein ganz schlechter Rechner, dann kommen da so 2.800 oder 3.500 zusammen. Aber ich denke mal, so viel Socken verbraucht der Mensch sonst in seinem ganzen Leben nicht, wie die Hüte hatte. Ne?
Wahnsinn! Und diese Hüte waren ja wahrscheinlich auch nicht von der Stange.
Nein, da gibt es einen Hutmacher, der das gemacht hat, einen Designer, Philip Tracy, und der hat die meisten ihrer Hüte kreiert. Und was ganz interessant ist für Berlin, es hat sogar mal 2018 im Friedrichstadtpalast eine Hutshow gegeben. Und da hat er, ich glaube, 30 Exemplare ausgestellt, die er so entworfen hat, weil er auch für Lady Gaga und Madonna und andere Hollywood-Größen tätig war. Und da war dann auch mal was von der Queen zu sehen.
Ich finde es total schön, die Vorstellung, dass die Queen zur Anprobe geht und dann da vielleicht mit Lady Gaga und Madonna sitzt und einen kleinen Schwarzhelm. Ich weiß nicht, ob es ihr passiert ist, aber es würde mir gut gefallen.
Aber Herr Wollitz, wie kam es denn zum richtigen Hut, zur passenden Gelegenheit? Also das war ja bestimmt nicht willkürlich. Also gab es zuerst den Event oder den Hut, um mal vorsichtig zu fragen?
Ja, das ist immer die Frage. Den Kopf gab es zuerst. So, und dann ist es ja so, dass die Queen körperlich nicht sehr groß war und daher musste sie oder wollte sie auffallen. Auffallen nicht, weil das ihre Art war, wie eben Lady Gaga oder Madonna, sondern auffallen, weil da ja hunderte, manchmal tausende Leute waren und die wollten sie ja gerne sehen. Mhm. Und daher war ihre Kleiderfarbe, ihre Mantelfarbe und der Hut dazu sowas wie ein Signal. Aha, da ist sie. Und wir wissen ja selber, man könnte sogar ein Piktogramm malen oder zeichnen und würde sagen, Mensch, das ist die Queen von hinten, das ist der Hut und ich kenne das doch oder sowas.
Also wenn unser eins in der großen Menge auffallen will, dann wird heute häufig mit LED-Beleuchtung gearbeitet. Gab es auch so abgefahrene Hüte bei der Queen, also die irgendwie was konnten, geblinkt, geleuchtet haben oder so?
Nein, das gab es nicht, aber sie hatte ja schönen Blumenschmuck, Kunstblumenschmuck an ihren Hüten und die wiederum, die sind aus einer deutschen Manufaktur aus Wallroda bei Dresden und das hat ein Herr Gerald Steyer dort kreiert, beziehungsweise der Hof hat dort eingekauft. Er selbst hat mal gesagt, er hat nie Kontakt mit einem Royal gehabt, aber der Hof, also der Hofschneider und also der Hutkreateur, die haben bei ihm gekauft und er hat seine Blumen, Kunstblumen auch wiedererkannt.
So, jetzt gibt es da also eine Sammlung von vielen tausend Hüten. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Was wird damit jetzt passieren? Wird es im Tower eine Sonderausstellung geben neben den ganzen Kronjuwelen? Hat das die Familie geerbt? Wird Kate die Hüte tragen und tragen können? Weiß man das?
Oder geht's an die Bahnhofsmission?
Genau. Also am Weihnachtsbaum werden sie nicht hängen. Ich wollte nur sagen, das ist so etwas, ein Teil, das wird geteilt. Ein Teil geht sicherlich in ein Museum, im Schloss, im Archiv wird es aufbewahrt und irgendwann gibt es ja mal eine Ausstellung, die Queen und ihre schönsten Kleider oder auffälligsten Kleider und da kommt dann auch der Hut dazu. Aber es hat auch immer Hüte gegeben, die sind verschenkt worden an die Bediensteten. Da wurden dann allerdings die Etiketten rausgemacht, damit man sich darauf nicht bezieht. Bloß die Bediensteten der Queen, die die gekriegt haben, diese Hofdamen waren allesamt selbst gut betucht. Also die mussten nicht so einen Hut bei eBay versteigern. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch ein ganz paar Hüte, die sicherlich auch entsorgt werden. Aber ich glaube nicht, dass hinterher Kate damit groß rumlaufen wird. Es sei denn mal so als Gag. Die jungen Leute sind ja heute ein bisschen anders gestrickt als die älteren Royals.
Da kann man also den einen oder anderen Hut mit LED-Beleuchtung noch aufwerten. Aber ich finde die Idee, die war jetzt so spontan gar nicht schlecht. Die soll einfach jedem obdachlosen Menschen einen Hut in die Hand geben, Etikett nicht rauslösen. Davon können die doch eine neue Existenz gründen. Das wäre doch mal eine sinnvolle Maßnahme, was mit dem passiert.
Na, ich denke mal, die stellen die auf die Straße und denken, dann werfen die Leute da einen Pfund mehr rein.
Auch ein Geschäftsmodell. Vielen Dank an unseren Adelsexperten Jürgen Wollitz. Herr Wollitz, abschließend eine ganz kleine Frage. Was ist Ihr Lieblingshut? Welchen hätten Sie gerne und würden ihn vielleicht tragen?
Ich habe noch nie einen Hut getragen und ich habe so eine Glatze hinten, so einen Hubschrauberlandeplatz und der soll auch ruhig sichtbar bleiben. Also mir steht kein Hut, sag ich oder denke ich.
Willkommen im Club.
Vielleicht landet da ja mal ein königlicher Hubschrauber drauf. Wir hoffen es für Sie.
Vielen Dank, Herr Wollitz.
Am Freitag hat Wolf Schneider seinen Hut genommen. 97-jährig, der große Journalist und Autor. Er war Chef vom Dienst und Verlagsleiter beim Stern, Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt und Leiter der Hamburger Journalistenschule. Und dort war es wohl, wo er mitschuldig wurde an der journalistischen Ausbildung unseres Medizinexperten Dr. Magnus Heyer, der jetzt am Telefon ist. Schönen guten Morgen, Magnus.
Guten Morgen, Magnus.
Ich grüße euch. Morgen.
Erzähl uns mal ein bisschen was von der Institution Wolf Schneider.
Die Institution Wolf Schneider hätte auf das Wort Institution schon so allergisch reagiert und dir richtig eins um die Löffel gehauen.
Kann er nicht mehr, Edge?
Nein, es war wirklich so. Also Schneider, ich war anderthalb Jahre in der Journalistenschule, ich kam aus der Uniklinik, kam in die Journalistenschule. Für mich war das alles unglaublich aufregend und neu. Und ich lernte einen sehr autoritären Lehrer kennen, der allerdings nichts war im Vergleich zu meinen Chefärzten im Uniklinikum. Deswegen war ich der Einzige im Kurs, der sozusagen relativ angstfrei durch die Ausbildung gegangen ist. Aber das war schon, der war schon toll. Der war einfach toll und der war einfach praktisch. Also am Tag 1, am allerersten Tag, haben wir unsere erste Nachrichtenübung geschrieben.
Ja.
Und am Tag 2 hatte er sie korrigiert und hat dann die besten und die schlechtesten Beispiele vorgelesen.
Und wo warst du dabei?
Moment, und das war das Tolle. Es ist ja grauenvoll, wenn du einen wirklich schlechten, ich habe alte Texte jetzt mal angeguckt, die waren wirklich, ich war wirklich schlecht am Anfang. Nein, ganz erschütternd. Und dann hat, also ich war in der Regel wahrscheinlich bei den Schlechteren. Er hat dann wirklich Teile vorgelesen und erklärt, warum das absoluter Mist ist. Und das Wort Scheiße hat er lustvoll benutzt. Das Gute war aber, nur er und ich wussten, dass es gerade mein Text war, den er zerrissen hat. Das war der Schutz. Er hat deinen Text zerrissen, aber keiner wusste, dass es dein Text war, außer ihm und dir. Und das finde ich dann gar nicht so schlecht.
Jetzt haben wir dich ja nun schon seit vielen Jahren, auch unsere Hörerinnen und Hörer, kennengelernt und wissen, du hast ja vor fast gar nichts Respekt, vor Wolf Schneider aber schon. Weil du so viel Respekt vor ihm hast, hast du von dir geschriebene Texte mit seinen Korrekturen auch aufgehoben und mir schon gezeigt, als ich dich besucht habe, weil dir das so viel bedeutet. Und ich erinnere mich an einen Text, wo groß Auer dran geschrieben stand. Weißt du noch genau, was das war für eine Passage?
Ja, ich befürchte, Traumata behältst du ja im Hinterkopf. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war es so, es ging um eine Müllkippe. Es waren nur Nachrichtenübungen, gar nichts Spektakuläres, aber die muss man auch sauber schreiben können. Es ging um die Müllkippe Schöneich. Und ich habe 3 Schreibweisen für Schöneich in einem Text erfunden. Also eine war richtig und 2 habe ich erfunden. Das Lustige war, beim 3. schrieb er dann Auer. Wir bekamen dann immer Nachrichtenübungen zurück mit Grün, das heißt gut, kam praktisch nicht vor. Blau war neutral und Rot war, oh mein Gott, heier, mühen Sie sich mal ein bisschen. Und das Lustigste war, darunter stand das netteste Kompliment, gepaart mit der beißendsten Kritik, nach dem 2. Auer. Lieber Heyer, schriftlich sind Sie ein sperrigerer Gegenstand, als man mündlich vermuten würde. Muss man auch 2-mal lesen, um zu verstehen. Deswegen bin ich ja auch hier jetzt mit euch mündlich unterwegs.
Gott sei Dank.
Schriftlich. Aber jetzt mal Butterbeierfische. Darüber hätte er wahrscheinlich auch ein Auer rangeschrieben. Aber was hast du von ihm gelernt? Also was hat er dir mitgegeben auf deinem Weg als Medizinjournalist?
Das Interessante ist, dass er immer wieder hinter einem steht, geistig, wenn man schreibt oder wenn ich schreibe oder wenn ich rede oder Texte schreibe. Oder
Kopfschütteln, steht er da.
Ja, in der Regel Kopfschütteln. Er hat mir beigebracht, dass Schlamperei nicht entschuldbar ist bei Texten. Und auch nicht bei Moderationen oder bei Vorträgen.
Ups.
Es war einfach so, das regte ihn total auf. Es gab einen Spruch, den man ihm nachgesagt hat, der ist wahrscheinlich auch von ihm. Der Spruch lautet, Qualität kommt von Qual. Und das heißt auf Deutsch übersetzt, der stand übrigens in Sandstein gemeißelt, hängt er immer noch in der Journalistenschule in Hamburg. Das heißt auf Deutsch nichts anderes als ein guter Text kostet einfach Mühe.
Mhm.
Du faule Sau, jetzt gehst du nochmal 3-mal über deinen Text und dann wird er damit auch lesbar.
Also
Schlamperei ist niemals nicht entschuldbar. Mhm. Also niemals entschuldbar.
ein Autor, den ich mag und du wahrscheinlich gar nicht kennst, aus Amerika bzw. Kanada, Spider Robinson, hat mal gesagt, Schreiben ist ganz einfach, man setzt sich einfach mit einem leeren Blatt Papier hin und wartet, bis Blut aus der Stirn tritt. Also das hätte vielleicht Schneider auch gefallen. Wann hast du denn das letzte Mal Wolf Schneider gesehen oder gesprochen? War das nach deiner Ausbildung überhaupt noch der Fall?
Also es war so, er war uns gegenüber ja sehr autoritär. Übrigens, das stimmt auch nicht mit dem Autoritären. Der war auf der einen Seite ein harter Hund, das hat er zelebriert. Und auf der anderen Seite, wenn jemand eingeknickt ist, wenn er jemand wirklich Probleme hatte, wenn jemand auch sich dem nicht gewachsen fühlt, dann wurde aus dem harten Hund plötzlich ein fürsorglicher Vater. Er würde sich im Grabe umdrehen, wenn man ihn als fürsorglichen Vater bezeichnet, aber das war er. Und insofern war es so, ich habe ihn einmal besucht, ich war sowieso dort, ich habe ihn einmal auf Menorca besucht. Er hat sich nach Menorca zurückgezogen. Das war eines der großen Missverständnisse seines Lebens. Er hat das aber auch in sehr schöne Worte verpackt. Er hat gesagt, man kann nicht verhindern, dass man alt wird, aber man kann verhindern, dass es bei schlechtem Wetter passiert.
Mhm.
Und dann ist er nach Menorca gezogen, alles gut, und hat festgestellt, dass da nur langweilige Leute leben und dass die Leute, die ihn interessieren, eben einfach nicht da sind. Und dann hat er immer einen kleinen Bike gegeben und ist wieder zurückgezogen.
Da kommt auch ein schönes Sprichwort, der Anschiss lauert überall.
Ja, auch von Wolf Schneider. Sag mal jetzt, also das mit dem schlechten Wetter und dem Alter sehr, sehr schön. Er hat dir nicht so gute Noten gegeben. War er nur ein guter Lehrer oder konnte er auch wirklich richtig gut schreiben, auch mit ein bisschen Abstand?
Das war beides. Mhm. Er konnte sehr gut schreiben und es gibt ein Buch von ihm, das heißt Deutsch für Profis, das ist uralt und es ist immer noch das beste Buch, was du lesen solltest, wenn du deine schriftliche oder auch mündliche Sprache verbessern willst. Er hat ein Buch geschrieben, Mythos Titanic, mühevoll recherchiert und das ist bis heute das beste Buch über den Untergang der Titanic. Und er hat uns einfach wirklich mit dem Rohrstock, das stimmt natürlich nicht, aber bildlich, mit dem Rohrstock eingeprügelt, dass wir uns nicht, also er hat uns sprachliche Eitelkeiten ausgeprügelt. Und er hat uns auf charmanteste Weise klargemacht, wie sehr er akademische Verblasenheit verachtet. Und ich habe vor 2 Wochen beim Kongress, hat jemand, da ging es um Musik und Gehirn, der Einleitungsvortrag war grauenvoll und Schneider saß im Geiste neben mir, da lebte er allerdings noch, saß im Geiste neben mir und wir haben uns gemeinsam lustig gemacht über diesen inhaltsfreien akademischen Vollpfosten, der da vorne stand und vor lauter Eitelkeit nicht gemerkt hat, wie doof er eigentlich ist. Und das ist dann schon eine Botschaft, die man mitnehmen kann.
Einer der ganz Großen hat seinen Hut genommen. Über den Tod von Wolf Schneider sprachen wir mit seinem Schüler und Fan, Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Magnus, vielen Dank.
Und ich aua. Ciao.
Aua, aua, zweimal gar.
Ja, es ist Hut und ich habe es vorhin schon gesagt, ganz heute Morgen, als einige knallwach zugehört haben, dass für mich ja die Hexe inzwischen eher positiv besetzt ist, was aber auch natürlich durch viele Jahre Harry Potter Konsum und so, ne, war, oh, die Hexen, die werden in Hogwarts ausgebildet und sind ganz toll und so weiter. Aber das war nicht immer so. Hexen sind ja eher gruselige Figuren mit ihrem Hexenhut und ihrem Hexenbesen.
Und ihre Hexenwarzen auf der riesigen Hexen
überall und so. Genau, und woher kommt aber dieses Bild? Also, dass eine Hexe überhaupt so einen Spitzenhut, einen Besen hat und so weiter. Und welches Frauenbild steckt dahinter? Darüber sprechen wir mit Isabel Rohner. Sie ist Krimi-Autorin, Spezialistin für Frauenwahlrecht, Hedwig Dombiografin und Podcasterin. Mit Regula Stempfli gemeinsam macht sie den feministischen Wochenrückblick, die Podcasts, in dem wir hier auch schon völlig zu Recht mehrfach empfohlen haben. Schönen guten Morgen, Isabel.
Hallo, Isabel.
Hi, guten Morgen, ihr
also,
zwei.
Ich habe es in dieser Sendung schon häufiger erzählt. Als ich ein kleines Kind war, wohnten unter dem Esstisch in unserer Wohnung in Spandau, aber nur nachts und nur wenn es dunkel war, 2 Hexen. Die sahen genauso aus, wie Daniel sie gerade beschrieben hat. Und ich musste immer mit Fullspeed dran vorbeirennen, um im Bett meiner Eltern anzukommen.
Oh, wie schön.
Ja, ja, also die mittlerweile.
Für dich natürlich. Aber was für eine tolle Erinnerung.
Ja, war super.
Nein, weißt du, heute denken ja Kinder oder auch ich denken bei Hexen vor allem an Professor McGonagall aus Harry Potter. Mhm. Ja, also eine ehrwürdige Professorin, Head of Gryffindor, mit ihrem großen schwarzen Hut, der so spitz zuläuft. Und tatsächlich ist es hochspannend, sich mal die Kulturgeschichte des Hexenhutes anzugucken. Ja. Denn dahinter versteckt sich tatsächlich eine verschüttete Geschichte der Frauen. Mhm. Und der Link zwischen Frauengeschichte und Hexenhut ist nicht der Tequila, wie ihr es vorher besprochen habt, sondern das Bier.
Aha, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Hat man durch spitze Hüte Bier gefiltert und das wurde von Frauen gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
So, kleine Kulturgeschichte des Bieres, ne, in ein paar Minuten. Wie ihr bestimmt hoffentlich wisst, ne, Bier ist ja ein sehr, sehr altes Getränk.
Hoffentlich,
die alten Ägypter haben Bier gebraut im alten Rom, bei den Germanen, bei den Kelten. Wichtig dabei, bis Anfang des 16. Jahrhunderts, und das ist noch nicht so lange her, war Bierbrauen fest in Frauenhand.
Ach.
Und zwar in den Händen von allen Frauen. Also wir haben Nonnen in den Klöstern, die haben Bier gebraut, aber auch ganz normale Frauen. Warum? Weil das ein sicheres Getränk war. Ne, damals war es eben nicht so,
ja, Wasser
du
trinken war
den
nicht
Wasserhahn
gut.
Auf. Genau, oder du machtest es halt nicht so häufig. Ne? Also man hat dann durchaus gelernt. Und Bier wurde hergestellt in Kesseln. Ne? Das Wasser wurde gekocht, gebraut. Dann kamen verschiedene Kräuter, verschiedene Zusätze dazu. Hat also ganz, ganz viel damit zu tun, was wir heute mit unserem Bild von Hexe verbinden.
Ja.
Und viele Frauen haben auch vom Bierverkauf gelebt. Die haben mit Bier gehandelt. Sie verdienten mit Bier ihr Geld, waren unabhängig und verfügten dazu eben auch noch über dieses Geheimwissen,
ja, super,
wie denn besonders gutes Bier hergestellt wird. Und in England hatten diese Frauen einen eigenen Namen. Das waren nämlich die sogenannten Alewives. Und die Bilder von diesen Alewives, da gibt es Gemälde, da gibt es Zeichnungen, die entsprechen doch sehr stark unserem Bild von heutigen Hexen, die dann bei dir in Spandau unter der Treppe gewohnt haben, ne? Was ich als Kind wahnsinnig lustig gefunden hätte, du offensichtlich nicht.
Nee, das war gruselig.
Ne? Weil diese Alewives hatten noch weitere Insignien, also dieser Kessel, in dem das Bier gebraut wurde, aber auch eine Katze ganz häufig. Mhm. Warum? Ne? Also Bier wird mit Getreide hergestellt.
Naja, Mäuse, und eine Mäuse Katze. Jagen, ne?
Exakt, sehr gut. Ein Besen hatten die ganz oft, beziehungsweise ein Stab. Es gehörte zur Tradition der Alewives. Wenn Bier gerade fertig gebraut worden ist, haben die einen Stock vor die Tür gestellt oder eben dann später einen umgekehrten Besen, um zu signalisieren, ey, Bier ist fertig, ne? Ihr könnt kommen und das kaufen. Und diese Alewives hatten eben auch diese großen, schwarzen, spitz zulaufenden Hüte.
Cool. Aber Isabel, an der Stelle, das ist doch super positiv und auch jetzt ist Gonagall wieder positiv. Da fehlt jetzt ja ein riesiges Stück Geschichte, wo Frauen, die einfach als Hexe bezeichnet wurden, auch gerne mal verbrannt wurden.
Dahinter wurde steckt die männliche Brauereiindustrie.
Ja, wahrscheinlich, oder?
Ja, selbstverständlich. Ja.
Ach, Mist.
Herr Heineken.
Bis Ende des Mittelalters funktionierte das eben sehr, sehr gut. Das Mittelalter war ja für Frauen eben nicht die finstere Zeit. Dann aber, ne, frühe Neuzeit, woran denken wir? Zunehmende Frauenfeindlichkeit durch den zunehmenden Protestantismus und sein Frauenbild, zunehmenden Kapitalismus, aber eben auch durch eine zunehmende Verfolgung von Frauen, die über Wissen verfügten. Und da sind wir dann bei den Hexenprozessen. Jetzt ist ganz klar, ne, die vielen, vielen Frauen, die zwischen 1450 und 1750 als Hexen verbrannt, geköpft, ertränkt worden sind. Die wurden nicht alle ermordet, weil sie Bier hergestellt haben oder lustige Hüte getragen haben. Ne? Das ist klar. Aber es waren eben auch Frauen, die über besonderes Wissen verfügt haben, die oftmals unabhängig gelebt haben, die oftmals auch Land besessen haben, die eigenständig waren. Und es gibt überliefert auch Fälle, wo Frauen als Hexen ermordet worden sind, weil sie Bier Hexen waren, also dafür verantwortlich gemacht worden sind, dass die Männer, die sie immer stärker aus dem Bier machen, aus dem Bierbrauen zurückgedrängt haben, ne, auch durch Gesetze, die damals erlassen worden sind, schlicht und ergreifend nicht so leckeres Bier herstellen konnten und sich dann gefragt haben, ey, warum schmeckt mein Bier nicht? Das muss eine Hexe gewesen sein, auf dem Scheiterhaufen mit ihr. Und also, der Hexenhut, ja, du wolltest noch...
Nee, bitte, bitte, stellen? Nein, bitte, sag das noch, unbedingt.
Also, Der Hexenhut, wie wir ihn heute kennen, erinnert uns also an starke, geschäftstüchtige, unabhängige Frauen mit Wissen und Macht. Und die hatten es und haben es immer noch im Patriarchat besonders schwer.
So, und das wollte ich sagen. Das wissen Sie jetzt alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie das nächste Mal einem leicht arroganten kleinen Craft-Bier-Brauer begegnen oder einem CEO einer großen Brauereikette, dann sagen Sie es ihm gefälligst ins Gesicht und merken sich, dass Sie es von Isabel Rohner gehört haben. Sie ist Krimi-Autorin, Frauenwahlrechtsspezialistin, Hedwig-Dom-Biografin und Podcasterin. Also tun Sie ihr einen Gefallen und sich selbst auch und hören Sie die Podcastin. Wir sagen herzlichen Dank, Isabel.
Danke, Isabel.
Tschüss. Ich danke euch. Tschüss.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Klasse Hut, weniger Klasse Kompliment.
Dein Hut ist ehrlich große Klasse, was wirklich für dich spricht. Noch schöner wäre er, verberge er auch noch dein Gesicht.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2 auf 1.